Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und nachösterlich, noch immer zuversichtlich, beschwingt, gut gelaunt, am Dienstag, dem 22. April 2025. Nach Ostern ist immer auch vor Ostern. Keine Angst, es geht auf Ostern, auf das christliche Fest der Auferstehung. Frühling, die Blumen sprießen, die Vögel pfeifen und das Leben erwacht nach dem Winterschlaf. Das sind die uralten, in dieses Fest auch aus unvordenklichen Zeiten eingekapselten ewigen Gewissheiten, die man nie vergessen darf. Auch in trübseligster, in dunkelster Zeit und das Bild des ans Kreuz genagelten Christus am absoluten Tiefpunkt da, der schändlichsten Folter der Römer ausgesetzt und trotzdem geht's weiter, gibt's ein Leben nach dem Tod. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte, eine so unglaubliche Geschichte, dass man in ihr schon einen Gottesbeweis zu sehen glaubt. Denn so eine Geschichte kann sich der Mensch eigentlich gar nicht ausdenken. Denn unsere innersten Impulse treiben uns ja in eine andere Richtung. Schauen Sie sich nur die Hollywood-Filme an. Da kommt doch immer wieder, wenn's aussichtslos ist und der Held am Tiefpunkt am Boden liegt, dann kommt eben irgendwo aus der Kulisse ein Clint Eastwood oder ein Django geschritten, der dann die Bösewichter da von der Leinwand knallt, der Rachegott im Zeichen des Guten. Das ist ja die menschliche Natur, eben das Böse mit Bösem zu vergelten, und das christliche und eben auch dieses österliche Auferstehungsbild ist ja der Triumph des Lebens über den Tod, der Triumph der Liebe über den Hass. Das ist ja gewissermaßen das größte Dementi zu dem, was wir tagtäglich auf diesem Planeten sehen. Also eine unglaubliche Geschichte, über die man natürlich noch viel klüger und theologisch fundierter und länger und ausführlicher sprechen könnte. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Osterwochenende verbringen können und da eben auch die Kräfte regenerieren, die man braucht, um dann wieder den Absurditäten des Alltags standzuhalten, ihnen zu trotzen. Wir steuern auf einen Handelskrieg zu, um jetzt gleich wieder in die Prosa einzusteigen. Wir steuern auf einen Handelskrieg zu, das heißt, wir sind schon mitten in einem Handelskrieg zwischen Amerika und China. Das habe ich auch im Schweizer Programm etwas ausgeführt, weil es natürlich auch für unser Land sehr, sehr wichtig ist. Und die Frage kommt auf, aber das gilt eben auch für die Bundesrepublik Deutschland, wie soll man sich da positionieren? Und die richtige Positionierung kann nur lauten Weltoffenheit. Weder die Schweiz noch Deutschland, kein Land in Europa kann es sich leisten, mit einer industriellen Produktion, mit einer industriellen Exportleistung auf China zu verzichten. Handelskriege machen alle ärmer. Und die Amerikaner werden natürlich versuchen, möglichst viele Länder auf ihre Seite zu ziehen. Das wird auch die Politik sein der jetzigen Regierung mit ihren Zöllen, mit ihrem Protektionismus. Das sind Druckmittel, das sind Druckinstrumente, mit denen man hier neue Verbindungen ausjassen möchte, um dann eben für Amerika am Schluss bessere, vorteilhaftere Ausgangslagen herbeizuführen. Das Ziel aber und die eigentliche konfrontative Ausrichtung der amerikanischen Regierung ist natürlich China. Und gegenüber China sieht es im Moment nicht danach aus, als ob Trump vor allem einen Deal anstrebe. Ich bin da zwar hoffnungsfroh, ich glaube, dass er auch dort vielleicht auf einen Kompromiss zusteuert, aber davon können wir nicht ausgehen. Es sieht im Moment danach aus, dass er China wirklich sehr hart hier bedrängen möchte, die ganze geballte Muskelkraft der Vereinigten Staaten von Amerika in wirtschaftlicher Hinsicht ausspielen möchte. Und das ist bei allen Schwächen, die wir hier auch schon thematisiert haben, immer noch sehr beträchtlich, was da die Amerikaner an PS, an Macht-PS auf den Boden bringen. Allerdings, und da sieht man eben bereits schon erste Schwächen, Trump musste einknicken. Er hat beispielsweise, vielleicht haben Sie es gemerkt, die elektronischen Produkte ausgenommen von dieser Zollkonfrontation, von diesem Zollkrieg, weil er eben gemerkt hat, dass die eigene Industrie darauf angewiesen ist, die Zulieferer aus China, ganz wichtig, eben weil sehr viel Industrie natürlich ausgelagert ist an China. Jetzt haben aber die Chinesen ihrerseits diesen Fehdehandschuh angenommen und gesagt, ja, also gut, wenn die Amerikaner den Krieg wollen, den Handelskrieg, dann können sie ihn haben. Wir müssen uns da nicht verstecken. Und das ist jetzt die atemberaubende Kraft, die Auferstehung Chinas, könnte man sagen. Auch ein österliches Ereignis, obwohl in China eine sehr kleine Minderheit der Bevölkerung dem christlichen Glauben zuneigt. Aber diese Auferstehung ist natürlich ein gewaltiges Weltereignis, eine unglaubliche Tüchtigkeit. Und Sie sehen, dass eben die Chinesen jetzt sehr selbstbewusst sind. Und die Chinesen haben bis jetzt keinen Millimeter nachgegeben. Sie haben gesagt, ja gut, wir werden jetzt auch die sogenannten seltenen Erden sperren. Und die sind auch bedeutsam für viele Produktionsrichtungen. Und ich bin überhaupt nicht sicher, dass die Amerikaner da stark genug sind, um diesen gewaltigen Drachen da im fernen Osten in die Knie zu zwingen, weil eben die Chinesen sind sehr intelligent und man hat es natürlich auch fertiggebracht, durch Dummheit, durch außenpolitische Dummheit, die Russen ins Lager der Chinesen zu bringen. Wobei auch hier wieder, man muss immer aufpassen, dass man sich da nicht den Zeitgeistströmungen ausliefert. Am Schluss folgen die Länder ihren Interessen und die Russen haben auch ein Interesse, eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber China zu bewahren. Und man muss nicht immer von Putin reden und von den Namen, sondern von den Ländern und ihren Interessen. Und es gibt jetzt ein Interesse, natürlich zwischen den Chinesen und den Russen zusammenzuhalten gegenüber Amerika, solange eben Amerika mit dem früheren Präsidenten Biden da eine sehr aktive kriegerische Politik, eine stellvertreterkriegerische Politik in der Ukraine gefahren hat. Jetzt haben wir aber eine neue amerikanische Regierung, bei der merken jetzt die Europäer, dass sie auf die falsche Seite gewettet haben. Sie haben ja immer diese hochfliegende westliche Amerika-Rhetorik da anschwellen lassen, erklingen lassen. Jetzt plötzlich sind die Amerikaner auf einem ganz anderen Punkt. Und das hätte man ja sehen können, dass die das nicht durchhalten werden, weil der Durchschnittsamerikaner weiß sowieso nicht, wo die Ukraine ist. Und das leuchtet doch dem amerikanischen Steuerzahler nicht ein, warum sie Milliarden ausgeben sollen für einen Krieg in einem Land, dessen Name ihnen gar nicht geläufig ist, während gleichzeitig die Infrastruktur im eigenen Land vor die Hunde geht. Das ist ja klar, dass das die Amerikaner nicht durchziehen werden. Und die Amerikaner müssen sich da zurückziehen, eben weil sie ihre Kräfte jetzt offenbar konzentrieren möchten gegenüber China. Ob diese Kräfte reichen, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist so ein Handelskrieg keine gute Sache. Da muss man sich Sorgen darüber machen. Aber das Dümmste wäre, wenn man jetzt in der Bundesrepublik, und leider haben sie eben viele Politiker, viele Sachverständige, in Anführungszeichen Experten, die da Land auf, Land ab in den Talkshows immer wieder den gleichen Sermon predigen, eben, dass man da unbedingt jetzt auch noch gegen China entsprechend auf die Barrikaden steigen sollte. Aber wenn nicht alles täuscht, dann sind diese Stimmen etwas rückläufig im Moment und es könnte da auch der Pragmatismus siegen, dass dann am Schluss doch noch gemerkt wird, wo das eigene Portemonnaie ist und dass eben die Deutschen sich das gar nicht erlauben können. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Frage hier, in der man keine Fehler, nicht den gleichen Fehler noch einmal machen sollte, auf einen Niedergang Chinas zu wetten gegenüber Amerika. Diese Gefahr ist vielleicht im Moment nicht so ausgeprägt und das wäre dann eine gute Nachricht. Die Weltoffenheit ist da auszuspielen. Für die Amerikaner vielleicht noch diese Bemerkung. Trump möchte, glaube ich, vor allem auch Industriearbeitsplätze in die USA zurückholen. Das Problem aber ist, dass die Industriearbeitsplätze vor allem auch deshalb abgewandert sind, weil die Amerikaner von ihrem Bildungswesen her gar nicht genügend industrielle Facharbeiter hervorbringen können. Das amerikanische Bildungssystem ist sehr stark auf die Elite zentriert. Sie haben also eine Vielzahl von Nobelpreisträgern, aber dann kommt lange nichts mehr und sie sind schon bei den Handlangern und bei den Hilfsarbeitern. Und das sind ja die Stärken, die wir in der Schweiz haben, aber zum Teil immer auch noch in Deutschland, obwohl ich auch dort unangenehmes, unerfreuliches lese bezüglich der Entwicklung des Bildungssystems. Dem muss man Sorge tragen, dass wir diese Fertigungsqualitäten, diese Facharbeiterqualitäten unbedingt im Land behalten. Und da kann man nicht mit einer naiven Migrationspolitik sich da Sand in die Augen streuen, so quasi, ja, wir können ja dann diese Facharbeiter einfach aus dem Ausland so herbeiholen, woher sie auch immer kommen, und jeder Asylbetrüger kann dann auch ein wunderbarer industrieller Facharbeiter werden. Das sind Selbsttäuschungen, die da in der Politik vorhanden sind, dass man muss sich da schon auf die eigenen Stärken zwingend besinnen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und in der Migrationsdebatte, da möchte ich mich bedanken bei einem Zuschauer aus Deutschland, der mir eine Reihe von ganz interessanten Fragen zugeschickt hat, die ich auch in den nächsten Sendungen da etwas vertiefen möchte. Aber eine ganz entscheidende Frage in der Migrationspolitik, die wird jetzt in Deutschland immer noch ausgeklammert. Man wendet sich vor allem gegen die illegale Migration. Das ist ja richtig. Aber vielleicht müsste man das Migrationsevangelium generell etwas skeptischer beäugen, nämlich ist Zuwanderung wirklich gut? Auch reguläre Zuwanderung, wenn Sie zum Beispiel reguläre Zuwanderung aus muslimischen Ländern haben. Es gibt da nun bereits Szenen, alltägliche Szenen, in denen Studenten ihren Professoren sagen, ja, sie können meine Leistung gar nicht beurteilen, weil sie ein Ungläubiger sind. Also wenn sie natürlich mit Vertretern einer Glaubensrichtung konfrontiert sind, die gar nicht bereit sind, überhaupt zu akzeptieren, zum Beispiel ein Leistungsprinzip, das eben auch außerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft eine gewisse Objektivität herstellen soll. Ja, wie kommen Sie dann weiter? Wie können Sie solche Leute in Ihr System integrieren? Das sind dann eben auch nicht die Facharbeiter, die Politik Ihnen versprochen hat. Also nicht nur die irreguläre Migration muss doch kritisch gesehen werden, sondern auch die gesamte Migration kann einem da Sorgen bereiten. Vielen Dank. Ich werde auf weitere zugesandten Aspekte da zu sprechen kommen. Was sind die Nachrichten des Wochenendes? Natürlich der Tod von Papst Franziskus. Nach einer, wie man tatsächlich hat lesen können, wundersamen Auferstehung des gesundheitlich schwer angeschlagenen Papstes am Sonntag. Er hat eine Predigt gehalten und auch noch den amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance empfangen. Am Ostermontag dann ist Papst Franziskus gestorben an den Folgen eines Schlaganfalls, zum großen weltweiten Bedauern jetzt der Gläubigen, aber auch der nichtgläubigen Katholiken. Und es ist ja interessant, in den letzten Monaten und Jahren vergeht ja kaum ein Tag, an dem nicht in den Zeitungen ein Artikel steht, in dem der Bedeutungsverlust der katholischen Kirche beklagt oder gefeiert wird, je nach weltanschaulicher Couleur. Aber jetzt, am Tag nach dem Tod dieses Papstes, ist das Thema gewaltig. Also das wird jetzt überall, auch in protestantisch geprägten Redaktionen, in reformierten, auch schweizerischen Blättern, wird das Ereignis nun in der ganz grossen CinemaScope-Variante aufgefahren. Und das ist ja doch ein Fingerzeig, dass dieses angeblich so unchristliche Europa so unchristlich vielleicht doch nicht ist. Und wenn ich das Wort christlich sage, bitte ich das immer richtig zu verstehen. Es gibt Leute, die das Christentum wie ein Schwimmabzeichen vor sich hertragen, wie eine Monstranz, wie einen Popanz sozusagen, wie eine Uniform. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich möchte das immer im Sinn der Demut und der Dankbarkeit verstanden wissen. Aber ist doch schon interessant, dass eben der Vatikan und eben auch die katholische Kirche etwas dermaßen Wichtiges ist, dass es eben auch in dieser Bedeutsamkeit nun beschrieben und abgehandelt wird. Und die Frage jetzt natürlich, wer wird Nachfolger? Auch interessant, weil das hat eine große Bedeutung, vor allem für Europa, auch für die Vereinigten Staaten von Amerika, die ganze Atmosphäre, weil wir sind ja inmitten auch eines Kulturkampfs in dieser aufgewühlten Zeit. Wir haben auf der einen Seite diese Philosophie des Wokismus, der Progressivismus, die totale Verweltlichung und Entgrenzung des Menschen. Es soll ja keine Grenzen mehr geben, nicht einmal mehr zwischen Mann und Frau. Die biologischen Tatsachen sollen da aufgelöst werden und so weiter. Das erfährt ja jetzt einen Backlash. Das wird etwas zurückgestutzt, zurückgefahren. Wir sehen eine gewisse konservative Wende in der Politik. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob auch im Vatikan so eine konservative Wende mitvollzogen wird oder aber, ob der Vatikan sich sozusagen im Sinne seiner Gegenläufigkeit und Widerspenstigkeit dagegen den konservativen Zeitgeist stellt. Diese Frage für einen Außenstehenden natürlich sehr, sehr schwierig zu beantworten, aber ich glaube, es ist wichtig. Und nach meinem Gefühl wäre es auch gut, wenn wir etwas, eine katholische Kirche hätte, die sich stärker als Kontrapunkt zum Zeitgeist versteht, die eben auch den Mut hätte, wie das auch für den Papst Franziskus galt. Der wurde ja gewissermaßen zum Helden der Progressiven gemacht. Ich bin nicht so sicher. Meine, gerade im Ukraine-Krieg hat er den politischen Zeitgeist, diese Kriegsbetroffenheit und Kriegsbesoffenheit geradezu, diese Kriegsberauschtheit, immer wieder sehr kritisch ins Visier genommen und ist dafür ja dann auch heftig kritisiert worden. Dabei, was ist päpstlicher als der Auftrag, den Frieden anzumahnen in kriegerischen Zeiten? Also das wird eine sicherlich interessante Frage sein, wie sich hier der Vatikan neu ausrichtet. Zum Krieg in der Ukraine. Da haben ja die Amerikaner durchblicken lassen, dass sie die Lust verlieren, jetzt da ergebnislose Verhandlungen zu führen. Donald Trump möchte in den nächsten 3 Tagen noch einen letzten Vorschlag machen und dann ziehen sie sich zurück. Man hat der Ukraine, Trump sagte ja, ich bin kein Fan von Zelensky, das haben wir gemeinsam, hat er gesagt, ja, dann werden wir uns rausziehen. Man möchte die Ukraine auch nicht mehr mit Waffen unterstützen, macht diesen Krieg alleine. Und das würde ja bedeuten, dass plötzlich die Europäer, die EU-Europäer, da in eine aktivere Rolle kommen müssten. Amerikaner sagen, du, dieser Krieg ist sowieso bei euch da in Europa, das müsst ihr selber lösen mit Russland. Und das wäre natürlich auch eine ganz faszinierende neue Entwicklung, weil dann könnten die EU-Staaten, erweitert um Großbritannien, nicht einfach wie jetzt da, wie die beiden Alten in der Muppet-Show, sich immer über die Aufführung da auf der Bühne lustig machen und da etwas von der Seite reinschießen, sondern sie müssten dann Verantwortung übernehmen und müssten dann zeigen, ob es ihnen ernst ist mit dem Frieden und ob sie dann geschickter diplomatisch verhandeln können als die Amerikaner. Also dann kommt man vom Lamentieren und vom Kritisieren plötzlich in die aktive Rolle der Verantwortung und des Handels, und das wäre sicherlich für diese Staaten und für diese Politiker etwas Gutes, weil sie dann endlich mit der Realität konfrontiert werden. Gleichzeitig hat Präsident Putin gesagt, das zumindest kann man lesen, dass er sich verstärkt jetzt auf bilaterale Gespräche mit der Ukraine einstelle. Das sind ja auch neue Töne, soweit ich das beurteilen kann. Er hat in der Vergangenheit auch gesagt, ja, mit dem nicht legitimen Präsidenten da, mit Zelensky, spreche ich gar nicht, weil der hat sich ja nicht den Wiederwahlen gestellt. Er ist für mich gar kein Verhandlungspartner. Da haben wir jetzt anderes gehört. Putin hat sich übrigens über Ostern auch geäußert, einen österlichen Waffenstillstand verordnet, einen teilweisen. Da wird ihm jetzt vorgeworfen, habe das nicht eingehalten, wenn die Russen der anderen Seite das vorwerfen, Propaganda hüben wie drüben. Aber Putin hat auch gesagt und hat das zugegeben, dass es Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine gebe. Allerdings, und da meinte er nun diese Stadt gegenüber diesem Kursk-Gebiet, wo die Ukraine eingefallen ist, Sumy, dass er dort eine zivile Institution angegriffen habe, weil dort eben Offiziere, auch hohe Offiziere, ausgezeichnet prämiert worden seien. Also es sei dann dieser zivilen Infrastruktur ein militärischer Sinn beigelegt worden. Und das ist ein Thema, das von Anfang an ausgeblendet wurde bei der Berichterstattung über diesen Krieg, dass eben die Ukrainer, und das muss man ansprechen dürfen, dass die Ukrainer eben auch ganz gezielt militärische Einheiten oder militärische Angelegenheiten in zivilen Gebieten angesiedelt haben, im Glauben, dass eben die Russen keine Angriffe wagen würden. Weil sie natürlich auch wissen, dass viele Russen mit Ukrainern verwandtschaftlich verbunden sind. Und diese Regierung, und das werfe ich hier eben vor, weil man das sonst nirgends lesen kann, hat eben die eigene Zivilbevölkerung zum Teil auch als Schutzschild eingesetzt. Zum Beispiel ganz am Anfang haben wir das auch gehört in Mariupol. Und meine Quelle hierzu, das sind nicht die Meldungen jetzt aus Russland, das ist Propaganda, genauso wie die Meldungen aus der Ukraine. Meine Quellen sind hier im IKRK mit den damaligen Führungsleuten, mit denen wir gesprochen haben, oder auch noch in unserer politischen Tätigkeit, als ich da im Parlament war, sind uns auch solche Mitteilungen gemacht worden. Das sagt nichts über die Dimension aus, aber es geht einfach darum, hier die ganze Wirklichkeit in den Blick zu nehmen. Also vielleicht hier eine ganz andere, eine ganz neue Dynamik im Ukraine-Krieg. Die deutschen Medien sind voller Häme jetzt gegen den Verteidigungsminister der Amerikaner, Hegseth, der da ziemlich unter Beschuss steht, weil er offenbar diese Houthi-Talks noch mit weiteren offensichtlich nicht legitimierten Personen geteilt habe, da in Chatgruppen. Das sind eben diese Chatgruppen, da ein falscher Knopfdruck und Staatsgeheimnisse sind plötzlich im Internet. Mal sehen, wie es da weitergeht. Einfach interessant, dass die Medien das natürlich herauspicken und jede Bewegung in der Trump-Regierung unter das Elektronenmikroskop legen. Das ist gut so, dass man das kritisch anschaut. Das wird natürlich auch den Trump davon abhalten, noch größere Fehler zu machen oder überhaupt Fehler zu machen, je nach Beurteilung. Und man hätte sich eigentlich gewünscht, dass auch gegenüber der Regierung Joe Biden die Medien diesen kritischen Auftrag so wahrgenommen hätten. Dann hat der Spiegel brisante Zitate von Altkanzler, dem mittlerweile verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl, ausgegraben im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung. Und das ist sehr interessant. Den Artikel werde ich lesen, aber erst ein paar Ausschnitte dazu sehen können. Helmut Kohl eben doch ein großer Realist, der zum Beispiel sich nicht hat vorstellen können, dass die Ukraine einmal unabhängig werden könnte von Russland, das sei russisches Kerngebiet, drückte sich der Altkanzler aus. Dann der Gründer und Vorsitzende des World Economic Forum, Klaus Schwab, tritt mit sofortiger Wirkung zurück nach 54 Jahren. Das ist in dieser Überstürztheit geradezu nicht erwartet worden. Seine Aussage, der Gründer sollte seine Nachfolger nicht bestimmen. Ich nehme mich da raus und jetzt soll das ordentlich bestimmte Gremium unter meinem Interimsnachfolger Peter Brabeck, Letmate, das ist der frühere Nestle-Chef, soll da die Nachfolgeregelung machen. Ich weiß, das World Economic Forum wird sehr kritisch gesehen. Es ist zum Ausdruck all dieser globalistischen und internationalistischen Tendenzen geworden, deren Problematik erst während der Corona-Pandemie sehr vielen Leuten bewusst geworden ist. Wir haben das hier natürlich schon viel früher in der Schweiz kritisch wahrgenommen, diese Überflieger-Institutionen, zu denen man auch das WEF zählen konnte. Auf der anderen Seite ist es eben trotzdem eine großartige Leistung, dass man so ein universelles Forum in der eben neutralen Schweiz zustande bringen konnte. Natürlich, man kann das alles immer noch besser machen und so weiter und so fort, aber ich warne einfach davor, sich dermaßen auf das WEF einzuschießen. Es gibt andere Institutionen, zum Beispiel die Europäische Union, die viel mächtiger ist und eben einen unheilvolleren Einfluss ausüben kann. Ich bin ein Befürworter des Dialogs und wenn das WEF zurückfindet zu seiner einst universalen Sendung, natürlich sehr stark von den Vereinigten Staaten von Amerika aus geprägt, dann ist das eine großartige Sache. Ein Forum der Verständigung und Dialog ist immer noch besser, als wenn man gegeneinander Krieg führt. Wiens FPÖ-Chef Nepp, Migranten nähern sich der FPÖ an. Auch interessant. Es gibt natürlich Migranten, die, wenn sie in einem neuen Land sind, sich da konservativ gebärden. Aber eben, es gilt eben auch, die Migration umfassend kritisch zu würdigen. Nicht nur die irreguläre Migration, auch dieses Migrationsdogma schlechthin, das gilt es zu hinterfragen. Ist eigentlich Migration wirklich gut? Und welche Migration ist gut? Da findet ja noch keine wirklich ergebnisoffene Diskussion statt. Weder in Deutschland noch in vielen anderen Ländern der Europäischen Union, in der Schweiz zum Teil. In der Schweiz haben wir einfach den Vorteil gegenüber Deutschland, dass wir diese Brandmauern nicht kennen. Bei uns redet man miteinander, auch Andersdenkende reden miteinander und man schließt nicht einfach Leute aus, weil sie eine andere Meinung haben. Das ist der große Nachteil jetzt auch dieser neuen Regierung mit mutmaßlich Friedrich Merz, dass er sich da eingebunkert hat in die Gesprächsverweigerung mit der entsprechenden Folge, die jetzt da überall in den Medien besprochen wird. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die neue Woche und freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Viele interessante Inhalte und Interviews auch im Laufe dieser Woche auf dem Kanal. Und bleiben Sie dran und schicken Sie uns Ihre Anregungen, Ihre Gedanken. Wir werden soweit befähigt und in der Lage, diese dann auch in der Sendung aufgreifen. Bis gleich.